Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Mit dem Wochenspruch aus Römer 12, Vers 21 möchte ich euch alle recht herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst, den wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes miteinander feiern wollen. Das heutige Predigtthema: Betet für Frieden in Israel. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie Jörg mir das Thema geschickt hat, habe ich erst überlegt. Ich bete nicht für Israel, ich bete für die Menschen immer, für die vielen Kinder, denen es im Moment bestimmt ganz schlecht geht, für die Familien, die jemand verloren haben oder die nicht wissen, was mit ihren Angehörigen passiert ist. Ich bete für beide Seiten, für die Menschen. Ich denke, von der Predigt kriege ich heute einen neuen Blickpunkt nochmal. Ich möchte mit uns beten und wer kann, darf dazu aufstehen. Vater, danke, dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Segne Jörg und alle, die heute dein Wort weitergeben, damit deine Botschaft noch viele erreicht und sie den Weg zu dir finden. Vater, du weißt, wie schwer es uns fällt, Frieden zu halten. Selbst im Kleinen streiten wir uns und geben nicht gerne nach. Hilf uns, dass wir uns nicht vom Bösen leiden lassen, sondern vom Guten und in Frieden suchen. Lass auch die Großen und Mächtigen dieser Welt zur Versöhnung finden, damit die Kriege, die im Moment geführt werden, ein friedliches Ende nehmen. Halte deine schützende Hand über die Menschen, die in Krisengebieten leben, damit sie nicht zu viel Leid und Elend erfahren müssen. Jesus, du hast alles für uns getan. Du bist unser Weg, dir dürfen wir folgen, um zum Vater zu kommen. Sende uns deinen Heiligen Geist, damit wir jetzt schon zur Ruhe kommen und Frieden finden. Wir sind in deiner Hand geborgen. Lass uns das ausstrahlen, dass dein Licht durch unser Leben in die Welt scheint. Zeig uns, wo unsere Hilfe und unser Trost gebraucht wird, was wir tun können, um zu helfen. Danke, Vater, für alles, was du für uns getan hast. Dir sei Lob und Ehre. Amen. Ich glaube, sagt Papa eines Tages, wir müssen den alten Apfelbaum fällen. Unser Apfelbaum? Ruft Anna entsetzt. Er stört doch nicht dort hinten im Garten. Papa lacht bitter auf. Die Nachbarn schon. Immer wieder beschweren sie sich. Anna kann es nicht glauben. Es ist so ein schöner, großer Baum. Eben, meint Papa. Seine Zweige stören wegen des Schattens und des Herbstlaubs. Und deshalb soll unser Baum sterben? Weil die da drüben zu faul zum Kehren sind? Anna ist sauer. Naja, meint Mama. Es ist ärgerlich, wenn ein Baum der Sonne den Weg versperrt und dazu noch Arbeit macht. Und Papa sagt entschieden, ich will meinen Frieden mit den Nachbarn haben. Der Baum kommt weg. Basta. Anna kämpft mit den Tränen. Was hat ein Baum mit Frieden zu tun? Außerdem ist die Apfelbaumecke ihr liebster Platz zum Spielen und Träumen, zum Nachdenken und zum in die Luft gucken. Dieses Plätzchen soll sie nun verlieren? Was aber würde aus den Tieren werden, die im Baum wohnen? Müssen die auch sterben? Und das Amselpärchen, wo würde es im nächsten Jahr sein Nest bauen? Was ist das für ein Friede? Fragt Anna. So viele Bäume sterben. Ich mag nicht, dass bloß wegen der Nachbarn auch unser Apfelbaum sterben muss. Das ist ein falscher Friede. Friede hat eben einen höheren Preis, sagt Papa. Darüber denkt Anna lange nach. Dann hat sie eine Idee. Wäre es ein Friede, wenn ich das Herbstlaub im Nachbarsgarten wegkehre? Dann müsste unser Baum nicht sterben und der Friede wäre nicht so teuer. Das ist eine gute Idee, freut sich Mama. Wir sollten mit den Nachbarn noch einmal reden. Papa zuckt mit den Schultern. Und der Schatten? Da findet sich bestimmt auch eine Lösung, meint Mama. Und die überlegen wir uns gemeinsam mit den Nachbarn. Einverstanden? Einverstanden. Papa nickt und Anna klatscht vor Freude in die Hände. So mag ich den Frieden leiden, sagt sie. Dann gehen Mama, Papa und Anna mit ihrem Friedensangebot zu den Nachbarn hinüber. Leider ist es im Nahen Osten-Konflikt mit Laubkehren und vielleicht ein paar Äste stürzen nicht getan. Die Probleme sind vielfältiger und haben eine lange Vorgeschichte. Mich macht diese Gewalt traurig und hilflos. Ich bin entsetzt, was Menschen Menschen antun. Betet für Israel, für alle die Menschen, die dort leben. Gebet ist das Einzige, was mir einfällt. Hier kann nur Gott Frieden stiften. Zu tief sitzt dieser Hass. Ich habe noch ein schönes Gebet von der Ante Sabine Nägli gefunden. Das lese ich euch noch vor. Am Rande des Abgrunds. Zerbrochen ist, was ich für sicher hielt. Ich bin allein. Ich stehe am Rande des Abgrunds und suche verzweifelt nach Schutz und Halt. Ausgesetzt bin ich dem Hagel der Fragen, auf die ich keine Antwort weiß. Gebrochen ist mein Vertrauen unter der Last der Erschütterung. Ungewiss bist du mir geworden, und doch suche ich dich, mein Gott. Wer denn sonst soll mich trösten können, wenn nicht du? Leg deinen Arm um mich, sprich dich in meine aufgewühlte Seele. Auch wenn mein Weg durch die Tiefe führt, ich werde nicht zugrunde gehen, du hast es versprochen. Du führst ins Leben, durch alles hindurch. Du bleibst mein Gott. Gib mir ein Zeichen deiner Nähe. Ich brauche es. Ich brauche es sehr.
Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Mir ist es wichtig, wenn ich predige, dass ich das weitergebe, was ich wirklich auf dem Herzen habe. Aber selten fällt mir das so schwer wie heute. Das muss ich gestehen, also mich hat die letzten Wochen manches ja schon ganz, ganz stark angesprochen, aber was ich diese Woche erlebt habe, hat mich noch einmal ganz massiv aufgewühlt, wenn es um dieses Thema Israel geht. Am 7. Oktober wurden an einem Tag mehr als an jedem anderen Tag seit dem Holocaust an Juden ermordet. Seit dieser Zeit hat es das nie mehr gegeben, dass mehr als 1400 Menschen direkt umgebracht wurden. Und wie viele genau, weiß man nicht. Im Moment ist man immer noch bei 229 Leute, die entführt worden sind. Man weiß es unter anderem deswegen nicht, weil mehr als 400 Leichen immer noch in diesen Eiswagen, weil man keine anderen Kühlbehältnisse mehr hatte, lagern und man nicht in der Lage ist, diese Stücke normal festzustellen, um wen es sich dabei handelt. Und deswegen wissen viele Angehörige bis heute nicht, ob diejenigen, die sie vermissen, entführt worden sind oder grausamst hingerichtet worden sind. Das, was an diesem Tag passiert ist, ist von gewollter, geplanter, gezielter Grausamkeit wohl kaum noch zu überbieten. Vor einigen Jahren, als die IS losgelegt hat, Menschen zu enthaupten, Frauen zu vergewaltigen und das Ganze zu filmen und ins Internet zu stellen, hat man sich aufgeregt bis zum Gehtnichtmehr. Wenn ich höre, was hier passiert ist, ist das wesentlich schlimmer. Ich habe einen Bericht mitgekriegt von 30 internationalen Journalisten. Der Bericht wurde in Österreich dann zusammengeschnitten und gesendet, ins Internet gestellt. Journalisten, die die Möglichkeit bekommen haben, genau an diesem Ort, wo die Leichen versucht wurde zu identifizieren. Und ich werde nichts davon sagen, was man dort gefunden hat. Gar nichts, kein Wort, weil es einfach zu schlimm ist. Aber es ist so heftig, dass ich das Fazit von diesen Journalisten beeindruckend fand. Sie sagen, nachdem wir das gesehen und gehört haben, ist jede nur denkbare Reaktion Israels gerechtfertigt. Auch diese hartgesottenen Journalisten, zum Teil Kriegsjournalisten, waren so schockiert, dass es einfach ungewöhnlich war. Mein persönlicher Kommentar dazu: Wenn Israel so etwas Ähnliches getan hätte, wäre die ganze Welt über Israel und die Juden hergefallen und es gäbe heute keinen Juden mehr. Das ist für mich eine Tatsache. Doch wie kann es zu so etwas kommen? Wo liegen die Ursachen? Wie ist so etwas möglich? Vor 3000 Jahren betet König David den Psalm 122. Ich lese ab Vers 4. Dort hinauf zogen schon immer die Stämme Israels, die Stämme des Herrn. Es ist eine feste Ordnung für Israel, dort den Namen des Herrn zu preisen. Denn dort ist auch der Sitz des obersten Gerichts, der Thron des Königshauses David. Wünscht Jerusalem Frieden. Friede und Glück komme über alle, die dich, Jerusalem, lieben. Ja, Friede herrsche innerhalb deiner Stadtmauern, Ruhe und Glück in deinen Palastanlagen. Wegen meiner Brüder und Freunde dort will ich dir Frieden zusprechen. Weil in dir das Haus des Herrn, unseres Gottes, steht, will ich nur das Beste für dich suchen. So hat es David, wie gesagt, vor etwa 3000 Jahren aufgeschrieben. So ist es ihm wichtig, einfach deutlich zu machen, das, was schon zur Zeit von Abraham angekündigt war, dass die Menschen, die für Israel Frieden wünschen, für Jerusalem Frieden wünschen, das war damals bei Abraham noch nicht der Fall, aber für seine Nachkommen, dass die gesegnet sein sollen in diesem einen Nachkommen Abrahams, Jesus Christus, an den wir glauben, der uns ewiges Leben geschenkt hat und dafür mit seinem Blut bezahlt hat. Wenn man sich das geschichtlich anguckt, nachweisen kann man, dass die Juden seit über 3000 Jahren in diesem Land leben, also archäologisch nachweisen. Da gibt es so diese Aussage von dem ägyptischen Pharao Meremptah aus 1200 und noch was vor Christus, wo beschrieben wird, dass er hinaufgezogen ist nach Jerusalem, um gegen die Juden dort zu kämpfen. Von der Bibel her wissen wir, dass 1440 vor Christus der Josua dann letztendlich das Land eingenommen hat, zumindest den größten Teil des Landes. Und das war die Geschichte, die dem Ganzen zurückliegt. Später wurde Israel immer und immer wieder verfolgt, abwechselnd von den Assyrern und von den Ägyptern, die immer mal wieder hin und her gegeneinander zogen und dabei Israel als beliebte Stelle nutzten, um sich selbst mit neuer Verpflegung zu versorgen und denen mal so richtig eins auf die Mütze zu geben. Aber diese ganze Geschichte Israels ist immer wieder geprägt davon, dass ihr Gehorsam etwas mit dem zu tun hatte, was von außen auf sie zukam. Ganz deutlich ist es in den Richterbüchern zu finden, aber in den danach folgenden Büchern, auch in der Zeit nach David und Salomo, ist das immer und immer wieder der Fall. Als die Römer das Land erobert haben, schon einige Zeit bevor Jesus dort geboren wurde, war das Land nicht zum ersten Mal in ausländischer Besatzung, sondern das ist immer und immer wieder vorher schon passiert und auch nachher. Seit 637 war Jerusalem oder dieses Land dann erstmals in muslimischer Hand. Nach den Kreuzrittern, die für 100 Jahre das Land mal wieder zurückerobert hatten oder die Umgebung zumindest um Jerusalem, kamen dann wieder muslimische Herrscher, später die Osmanen, also die Vorläufer der heutigen Türken. Nach dem Ersten Weltkrieg 1917 übernehmen die Engländer das Land aus der Hand dieser Osmanen als sogenanntes palästinensisches Gebiet. Die Engländer versprechen den sich zu dieser Zeit schon anfangend politisch zu organisierenden Juden, also den sogenannten Zionisten, dass dieses Land wieder die Heimstätte für Israel geben soll. Und immer mehr Juden strömen ins Land. Bei dem sogenannten Palästina-Mandat geht es um ganz Jordanien. Damals war Jordanien von den östlichen Grenzen, die wir bis heute kennen, ging das bis ans Mittelmeer. Und man hat damals festgelegt, weil diese Hälfte auf der westlichen Seite des Jordans so gut wie überhaupt nicht bewohnt war, dass man gesagt hat, das ist der ideale Platz, wo wir die Juden ansiedeln können. Es ist ein armes, trockenes, unfruchtbares Land, da passiert sowieso nichts. Man hat ihnen versprochen, diesen Teil für die Juden zu bekommen, und die Palästinenser, die dort noch als Nomaden lebten, die sollten dann auf die andere Seite des Jordan gehen, was dann als Königreich Jordanien später bekannt wurde. So war es damals mit diesem Palästina-Mandat geplant. Also die Idee war, dass die Palästinenser ein Land bekommen, nämlich Jordanien, und dass die Juden einen Staat bekommen, nämlich Israel. Aber schon in den 20er Jahren gibt es Auseinandersetzungen und Widerstand, besonders von palästinensischer Seite, aber auch nicht nur von denen. Je mehr Juden ins Land strömten, umso und vor allen Dingen dieses verwilderte Land mehr und mehr zu einem fruchtbaren Garten machten, umso mehr kam dann der Widerstand von den Palästinensern, und sie sahen, das Land ist ja doch nicht so schlecht, und sie wollten es natürlich nicht einfach so hergeben. Ende der 30er Jahre übernimmt dann der Großmufti von Jerusalem, der Husseini, die Führung des Kampfes dieser Gruppierung, die sich gegen die ankommenden Juden stellten. Er war übrigens ein enger Vertrauter von Adolf Hitler, ist mehrmals in Berlin gewesen und dort jedes Mal sehr stark hofiert worden. Er war ein glühender Antisemit, der mit seinem Freund Adolf Hitler ein gemeinsames Ziel hatte, nämlich, dass es auf Dauer keinen Juden mehr gibt. Und die Situation im Land hat sich also so weit verändert, dass klar war, dass die Juden nur noch einen Teil des ihnen zugesagten Landes bekommen sollten. Und auch dieser Teilungsplan der UNO von 1947 macht deutlich, dass nur noch ein kleiner Teil von dem ursprünglich versprochenen Land für sie vorgesehen war. Aber Israel ist dann 1947 nicht nur ins Land gekommen, sondern sie haben ihren neuen Staat ausgerufen, genauso wie es die UNO vorgesehen hat, ohne irgendeine kriegerische Handlung. Also ganz normal innerhalb des Völkerrechts. Aber am selben Tag haben alle umliegenden islamischen Nationen Israel den Krieg erklärt. Alle. Und es ist ein absolutes Wunder für mich, nicht das erste, aber eins von den größten, dass die Muslime, die sich einfach vereinbart hatten, dass sie Israel ins Meer werfen wollen, dass die sich immer wieder selbst in die Haare gekriegt haben, was verhindert hat, dass sie geschlossen gegen die Juden antreten konnten. Und deswegen blieb der Staat Israel. Und in dieser Schlacht, die man dann gegen die Juden geführt hat, ergab es sich so, dass Israel sogar Land dazu gewonnen hat. Ähnlich passierte das dann auch später. Noch einmal bei dem Sechstagekrieg eine ähnliche Situation, wieder von außen der Angriff und wieder wurde das eigene Land vergrößert. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass in diesen Jahren der Staatsgründung vorher, nachher, auch von Seiten der Juden Massaker an den Palästinensern verübt wurden. Das muss man rein rechtlich dann auch sehen. Es kam in manchen Gebieten zu einer regelrechten ethnischen Säuberung an der Palästinenserbevölkerung. Auf der anderen Seite haben die muslimischen Staaten ringsum alle Juden aus dem Land geworfen, ihnen alles Eigentum weggenommen und sie mussten fliehen, ob sie wollten oder nicht. Es wurde ihnen nicht freigestellt, wenn sie überleben wollten, mussten sie die islamischen Länder verlassen. Also es gab Gräueltaten in dieser Zeit auf beiden Seiten. Und viele schlimme Sachen sind passiert in der Zeit, an die die Muslime sich heute natürlich nur an diejenigen erinnern, die die Juden ihnen angetan haben. 1967 war es dann so, dass Israel wieder von den allen arabischen Nachbarländern angegriffen wurde und wieder hat es zu einem Sieg Israels geführt und wieder konnten sie weitere Gebiete dazu erobern. Und die Palästinenser haben erkannt, durch den Sechstagekrieg, dass sie nicht in der Lage waren, Israel auf militärischem Gebiet erobern zu können. Und deswegen sind sie zum Terrorismus umgestiegen. Und trotz aller Terrorakte, die auch damals schon passierten, hat Israel nach und nach zugestimmt, Land gegen Frieden zu tauschen. Das Problem ist, dass die palästinensische Seite nie die Existenz Israels als rechtmäßig anerkannt hat. Also, die Juden haben den Palästinensern immer wieder Land gegeben, unter anderem eben auch den Gazastreifen. Und trotzdem wird von denen die Existenz Israels nicht gestattet. Ihr Ziel ist bis heute, jeden Juden zu vernichten. Das ist eine ganz, ganz kritische Geschichte. Im Gazastreifen selber, 2005, hat Israel eben dieses Gebiet den Palästinensern gegeben. Da wurde einmal gewählt. Die Hamas hat letztendlich damit die Macht übernommen im Gazastreifen. Das war auch gleichzeitig die letzte Wahl dort. Und hat diese es ist nun mal eine radikal-islamistische Terrororganisation, sie haben dafür gesorgt, dass das Land selbst für sie, also dieser Gazastreifen für sie, nicht etwas war, wo sie jetzt gesagt hätten, wir kümmern uns um unsere Leute, sondern wo es nur darum ging, möglichst viel Schaden für Israel anzurichten. Immer wieder wurden Tunnel gebaut und man hat Waffen geholt, wie das in diesem Jahr passiert ist und vor allen Dingen warum der Mossad, der aus meiner Sicht immer die beste Geheimorganisation der Welt war, weshalb die nicht in der Lage waren, das mitzukriegen, was dort alles sich vorbereitet hat, das ist für mich schon erschreckend. Und wenn man das sieht, an diesem ersten Tag waren das alleine 5000 Raketen, die man gezählt hat, die aus dem Gazastreifen auf Israel abgeschossen worden sind. Das sind Werte, Unmengen an Geld, Unmengen an Material, wo man sich fragt, wie geht das? Man weiß heute, dass das alles über den Iran läuft, das ist eine Sache, aber es waren so viele Raketen, dass dieser Abwehrschild, den Israel nun mal besitzt und den sie sich bewusst ja auch angeschafft haben, damit so etwas nicht passieren sollte, dass der überfordert war. Mit so etwas hat niemand gerechnet. Das ist so die Situation. Und es ist ja so, dass schon seit 1967 fast kein Tag vergangen ist, an dem nicht irgendein Terroranschlag in Israel passiert ist. Die meisten wurden abgewehrt, viele sind trotzdem passiert, immer und immer wieder gab es Morde, immer wieder gab es viele, viele Schäden. Und wenn man so durch manche von den Regionen Israels auch in den letzten Jahren durchgefahren ist, hat man gesehen, wie überall diese Schäden noch sichtbar waren. Soweit einmal dazu. Israel hat dann diese Mauer gebaut und versucht mit Kontrollen alles unter Kontrolle zu kriegen. Für die Seite der Palästinenser führte das zwangsläufig dazu, dass sie immer mehr frustriert waren, keine Hoffnung mehr hatten, sich von Israel unterdrückt und bedroht fühlten und meinten, im Recht zu sein, wenn sie jetzt so handeln. Etwas genauer zur Hamas. Etwas genauer zur Hamas. Zwischen dem, was ein Krieg bedeutet und dem, was Terror ist, gibt es einen gravierenden Unterschied. Ein Krieg bedeutet, ich erkläre einem anderen Land im Vorfeld den Krieg und greife es dann so an, dass ich mich bemühe, möglichst ausschließlich die militärischen Sachen anzugreifen. Terror ist genau das Gegenteil. Das Ganze passiert unangekündigt. Man versucht nicht das Militär, wenigstens nicht in erster Linie, sondern die Zivilbevölkerung anzugreifen, so wie das passiert ist, wenn man sich das vorstellt am 7. Oktober, dass man einfach ein Festival, in dem viele junge Leute zusammen waren, um miteinander zu feiern, mit einer Gruppe von Leuten mit Maschinengewehren angegriffen hat, auf die Leute eingeschossen hat, diejenigen, die man gefangen nehmen konnte, entweder verschleppt hat oder sie grausamst umgebracht hat. Das hat mit Krieg nichts zu tun. Das ist einfach eine völlig andere Geschichte. Das war ein gezielter Angriff auf Zivilisten. Ein israelischer Soldat, der in den Jahren vorher einen Palästinenser erschossen hat, weil er in einer kritischen Situation vielleicht falsch reagiert hat, ist dafür ins Gefängnis gekommen. Aber ein Terrorist aus islamischer Seite, der so etwas macht, wird von seinen Leuten gefeiert. Das ist die andere Seite. Und die Hamas hat eine hervorragende, für sie zumindest, Fähigkeit, nämlich sie liefert der ganzen Welt Bilder, die man völlig missverstehen kann. Und genau das ist das, was damit beabsichtigt ist. Johannes Hartl, von dem ich manche Informationen auch hier übernommen habe, hat erzählt, er hat das erlebt, wie vor dem Freitagsgebet in der Al-Aqsa-Moschee, oder nicht vor, sondern beim Freitagsgebet in der Al-Aqsa-Moschee wieder mal Leute da waren, die meinten, sie müssten Steine werfen und die anderen angreifen, die dann oben von der Klagemauer runter die Steine geworfen haben auf die unten betenden Juden, die dann oben gewartet haben, die Kameras geholt haben, dass die jüdische Polizei kommt und dahin geht, um die Leute dort festzunehmen. Und dann wird weitergegeben, die Juden haben wieder das Gebet in der Al-Aqsa-Moschee gestört, weil sie eben gegen die Palästinenser sind. Ursache und Wirkung wird völlig auseinandergerissen und man lässt gezielt die Ursachen weg. Das ist typisch, das kennen wir schon lange, aber dass es jetzt wieder so weit gehen würde, damit habe ich nicht gerechnet. Also ich muss gestehen, als ich gestern das gehört habe von dieser UNO-Resolution, wo 120 Staaten dieser Erde sich für diese Resolution entschieden haben, die Israel dazu aufruft, zu einer Waffenruhe und zur Mäßigung, die sollen nicht gegen die Palästinenser weiter kämpfen. Es müsste mehr Humanität passieren dort, aber kein Wort in dieser Resolution drinsteht, wieso das Ganze überhaupt passiert. Kein Wort davon, dass man Israel das Recht, sich selbst zu verteidigen, gibt. Nichts. 120 Länder, die in der UNO da waren und ich weiß die genaue Zahl von den anderen, die sich enthalten haben, unter anderem Deutschland und dann waren es knapp 20, die dagegen gestimmt haben. Das war für mich erschreckend. Und das ist einfach das, was für mich das Ganze so schwer macht. Was mir aber auch wichtig ist, ist, dass wir unterscheiden zwischen der Hamas und den Palästinensern. Natürlich sind die Palästinenser aufgehetzt. Und es geht ihnen nicht gut, wenn sie in Gaza leben. Die leben in sehr, sehr engem Raum. Das ist mit der dicht besiedelste Raum, den wir auf der ganzen Welt haben. Das ist nicht einfach dort. Aber wenn man die andere Seite sieht, es sind auch dort Menschen, die nicht unbedingt wollen, dass jeder Jude umgebracht wird. Es sind auch dort Kinder, Familien, und Leute, die gerne leben wollen. Nicht alle sind radikalisiert, wenn auch viele. Und deswegen muss man so ein bisschen aufpassen, Tamara hat das vorhin gesagt, dass es ihr wichtig ist, für die Menschen zu beten auf beiden Seiten. Ich denke, dass das durchaus richtig und gut und wichtig ist. Aber die Hamas versucht eben gezielt, wirklich ganz gezielt, Kinder anzuwerben, in der Regel Kinder, die gemobbt werden in der Schule, die dort keinen besonders guten Ruf haben, um sie durch ihre Gehirnwäsche dazu zu kriegen, dass sie glauben, dass das Beste, was sie tun können, ist, jeden Juden umzubringen. Alles andere spielt keine Rolle. Ob sie jemals einen Beruf lernen, interessiert überhaupt nicht. Hauptsache, sie bringen Juden um. Und das Schlimme ist, dass ja diese eine Richtung im Islam sogar die da drin ist, die sagt, wenn du was Schlimmes gemacht hast, hast du nur noch eine einzige Möglichkeit, in den Himmel zu kommen, nämlich du musst als Selbstmordattentäter andere Nicht-Muslime umbringen. Es ist schon heftig, wenn man diese Ideologie von klein auf eingetrichtert bekommt. Johannes Hartl, der im Gazastreifen eine Zeit lang war, sagt, ich habe die Schulbücher gesehen, die dort verteilt werden, mit denen die Kinder lernen, die werden in der Schule systematisch gegen die Juden aufgehetzt. Das ist leider eine Tatsache, die man hier verschweigt. Bisher zumindest Die Reaktionen unserer Regierung in den letzten Wochen fand ich an der Stelle sehr, sehr viel positiver, als ich das erwartet habe. Die Frage, die sich stellt, ich lasse mal das nächste einfach weg, die Frage, die sich mir stellt, ist, warum gibt es diesen Antisemitismus eigentlich überhaupt? Warum kommen Menschen auf die Idee zu sagen, wir wollen die Juden loswerden? Und das waren ja nicht nur Muslime. Wir wissen aus der Geschichte von Martin Luther, dass er ein sehr, sehr unsägliches Buch geschrieben hat über diese Thematik. Wir wissen durch die Geschichte immer wieder von anderen Leuten, die sich massiv gegen Israel, gegen die Juden gestellt haben. Manche erklären es damit, dass sie sagen, aus Matthäus 27, Vers 25, da steht ja, als dieser aufgewühlte Mob bei Pilatus steht und den Pilatus zwingen will, Jesus hinzurichten. Und der Pilatus sagt, ich finde doch keine Schuld an dem, was soll ich da machen? Da kommt dann diese Aussage, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Ein Fluch, den man über das eigene Volk ausgesprochen hat. Nicht unbedingt, dass sie deswegen schuld sind, dass Jesus umgebracht wurde. Dafür gab es auch andere Gründe. Aber dieser Fluch ist da. Das ist aber nur einer der Gründe. Das ist definitiv nur einer der Gründe. Das, was ich mittlerweile glaube, ich bin darauf auch gestoßen worden und ich habe mich erst gestört daran, muss ich gestehen, als ich die ersten Sachen dazu gelesen habe, aber je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr glaube ich, da ist wirklich was dran. Mir ist das so deutlich geworden, dass man sagt, das handelt sich bei dieser ganzen Geschichte um ein zutiefst teuflisches Handeln von Menschen, dem man nur im Gebet begegnen kann. Der Johannes Hartel schreibt es so: Hass auf Juden ist letztlich Hass auf Gott. Andere formulieren das anders, aber das Entscheidende bei dieser ganzen Geschichte ist einfach, dass man sagen muss, es ist nicht logisch, es ist nicht nachvollziehbar, was passiert. Schon im Holocaust war das nicht nachvollziehbar, als klar war, dass Deutschland den Krieg verloren hat, dass Hitler versucht hat, solange er lebte, so viele Juden umzubringen, wie nur irgendwie möglich. Obwohl er wusste, er kann es nicht schaffen, obwohl er wusste, es wird nichts mehr bringen, für ihn sowieso nicht mehr. Aber er hat an der Stelle weitergemacht, bis zum Ende. Und das ist schon so eine Sache, über die wir gerade als Christen in Deutschland uns schon auch unsere Gedanken machen sollten und überlegen sollten, was wir tun und wie wir heute handeln. Für mich gibt es nur einen einzigen Punkt, den wir heute wirklich tun können. Und das ist das, was ich zum Thema für diesen Gottesdienst gemacht habe und gesagt habe, wir müssen beten für Israel. Nicht nur heute im Gottesdienst, sondern wir müssen es weiter tun. Wir können gerne und sollen das unbedingt auch tun. Auch für Muslime beten, die dort leben, die dort mit einbezogen sind, die es mit dem Krieg eigentlich überhaupt nichts zu tun haben wollen, die lieber in Frieden dort leben wollten. Viele von den Leuten, die im Gazastreifen leben, haben ja in Israel gelebt, gearbeitet, dort ihr Geld verdient, ihre Familien dort ernährt. Und jetzt ist alles wieder auf der Kippe. Und es ist nicht nur der Gazastreifen, es ist nicht nur die Hamas, geht mittlerweile in Jordanien, es ist in Libanon gibt es die Probleme. Die ganzen Länder formieren sich, vor allen Dingen der Iran schürt im Moment unheimlich den Hass wieder. Und selbst Erdogan, der ja eigentlich sehr eng mit Israel zusammenarbeitet, auf wirtschaftlichem Gebiet viele, viele Brücken gebaut hat, selbst der ruft seine Massen zusammen, die dann für ihn sind, um für Palästina zu proklamieren, dass man für Palästina sein muss. Also das, was im Moment passiert, ist für mich mehr als nur eine vorübergehende Situation. Ich denke, es formiert sich so langsam dieser allgemeine Widerstand gegen Israel mehr und mehr, was dann letztendlich darin gipfeln wird, dass irgendwann einmal alle Nationen ihre Heere zusammen gemeinsam gegen Israel schicken werden. wo Gott selbst oder Jesus selbst dann auf dieser Erde dagegen einschreiten wird und verhindern wird, dass Israel komplett zerstört wird. Ich habe so den Eindruck, dass wir im Moment auf dem Weg sind, dass wir das erleben werden. Ich weiß nicht, ob jeder von uns das noch erleben wird oder ob das vielleicht noch 50 Jahre dauert, das kann ich nicht sagen. Aber ich merke einfach, hier spitzt sich etwas zu, was nicht mehr einfach so unter den Tisch zu kriegen ist. Und deswegen war mir das wichtig, das einfach auch mal zum Thema zu machen heute und deutlich zu machen, wir leben in einer ganz spannenden, brisanten Zeit. Und wir können Gott bitten, wir können Gott anflehen. Ob er damit nochmal Frieden in Israel schaffen wird, dass es wirklich nochmal eine Zeit der Ruhe gibt, weiß ich nicht. Aber wenn wir es nicht versuchen, weiß ich, dass wir einen Schaden anrichten. Und deswegen sollten wir Gott darum anflehen und Gott darum bitten. Hass auf die Juden ist letztendlich Hass auf Gott. Denn die Juden sind und bleiben sein Volk. Das lässt sich nicht wegdiskutieren und mit allen möglichen anderen Sachen schlecht machen. Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen ist mir das wirklich wichtig, dass wir das tun. Lasst uns erst einmal aufstehen. Ich bete zum Abschluss von dieser Predigt und dann haben wir gleich nach dem nächsten Lied noch eine Gebetsgemeinschaft. Lieber Vater im Himmel, ich bitte dich darum, dass du dich deines Volkes erbarmst. Ich bitte dich um Frieden für Israel, für die Menschen, die dort leben. Ich bitte dich um Weisheit bei all den Entscheidungen, die im Moment getroffen werden. Du weißt, dass im Moment ganz, ganz deutlich mit zweierlei Maß gemessen wird. Und das nicht erst jetzt, aber im Moment scheint es mir immer schlimmer zu werden. Und ich bitte dich um dein Erbarmen, deine Weisheit, dass noch manch einer von den Geiseln wirklich befreit werden kann. Dass es nicht zu viele menschliche, zivile Schäden gibt und trotzdem diese Terrororganisation, die immer wieder neu einschlägt und immer wieder neu Probleme macht, doch in die Grenzen, in die Schranken gewiesen wird, ohne dass sie in der Lage sind, sich da wieder raus zu erholen. Herr, ich bitte dich wirklich darum, diese unmöglichen Seiten zusammenzubringen. Und ich bitte dich um die Menschen, die im Moment auf der palästinensischen Seite stehen. Zum einen darum, dass noch manch einer von ihnen wirklich erkennt, wie stark sie belogen und betrogen werden. Dass sie die Augen geöffnet bekommen für die Wahrheit. Ich bitte dich darum, dass die wenigen Christen, die noch im Gazastreifen leben, ihre Aufgabe wahrnehmen können und auch da hilfreich sein können, ohne dass sie selber darunter zu leiden haben. Ich bitte dich darum, dass du auch uns in Zukunft Weisheit gibst im Umgang mit anderen Menschen, in der Art und Weise, wie wir reden über Israel, wie wir reden über diese ganze Situation, damit uns es nicht passiert, dass wir mit unserem Reden noch neues Öl ins Feuer gießen. Herr, bitte erbarm dich unser, erbarm dich unserer Welt und schenk uns deinen Frieden. Amen.